Wusstest du, dass du für eine monatliche Nettorente von 2.000 Euro über 35 Jahre lang 6.800 Euro brutto im Monat verdienen müsstest? Dementsprechend ist eine private Altersvorsorge ganz wichtig, um der drohenden Altersarmut zu entgehen. Ein Robo-Advisor wie Visual West bietet dir hier eine perfekte Unterstützung. Mit Visual West kannst du in breit gestreute ETF-Portfolios investieren und das schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat. Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de/hermoney. In unserer heutigen Podcast-Folge dreht sich alles um die Sicherheit von ETFs. Wir gucken uns mal an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Fonds bzw. ein ETF pleite geht, was in einem solchen Falle zu tun wäre. Und das Ganze habe ich besprochen mit meiner lieben Kollegin Simin. Simin kennt ihr natürlich auch aus unserem Newsletter und vom Hermoney Club. Und von daher haben wir uns gefreut, dass wir diese Aspekte für euch heute mal gemeinsam beleuchten dürften. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören und neue Erkenntnisse.
Der Hermoney Talk, der Finanzpodcast für Frauen in allen Lebenslagen mit unserem Host Anne Connolly.
Hallo Simin, wie geht's dir denn, meine Liebe?
Hallo Anne, ich freue mich sehr, heute hier zu Gast zu sein im Hermoney Talk. Ist länger her tatsächlich.
Absolut, ja. Haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Nicht, dass du hier aus der Übung kommst, weil du ja schon einen Podcast immer mit der Saskia hattest. Deshalb dachte ich mir Zeit, dass wir mal wieder hier plaudern. Ja, wir haben uns natürlich wieder ein tolles Thema ausgesucht. Ne? Toll, wie wir Frauen im Geldbusiness natürlich meinen. Es geht natürlich heute um ETFs und insbesondere um die Sicherheit von ETFs. Ist ja immer wieder mal eine gern gestellte Frage. Vielleicht klären wir da mal da so grundlegend, wie es um die Sicherheit von ETFs bestellt ist. Simin.
Ja, also man muss hier im Grunde genommen ja unterscheiden. Also zum einen gibt es die Sicherheit im Sinne der Stabilität in der Wertentwicklung. Und die ist natürlich nicht gegeben. Das ist ja das klassische Risiko, das wir mit unserer Geldanlage eingehen, wenn wir in den Aktienmarkt investieren. Dann haben wir eben theoretisch auch das Risiko, immer einen Totalverlust zu erleiden. Der ist natürlich sehr unwahrscheinlich und das zeigt auch der Blick in die Vergangenheit. Bisher haben sich die Märkte ja noch von jeder Krise irgendwie erholt. Aber das Risiko besteht eben. Also in der Form von Sicherheit zu reden, ist fatal. Ja, also ja, wäre ein großer Fehler.
Wichtig zu sagen, genau.
Genau, ist eine große Unterscheidung. Aber auf der anderen Seite steht die Sicherheit im Sinne mehr so einer rechtlichen Situation. Ja, sprich, was passiert, wenn mein ETF-Anbieter beispielsweise pleite geht? Und in diesem Fall ist dann zumindest die gute Nachricht, ETFs sind als sogenannte Sondervermögen konstruiert. Das bedeutet, dass das Geld von uns, das eben in diesem ETF liegt, nicht in die Insolvenzmasse mit aufgenommen wird und damit eben auch nicht die Gläubiger auch nicht daran kommen.
Genau, das ist ja wichtig, das fällt ja jetzt unter den Fachbegriff Sondervermögen.
Ja.
Das ist ja auch immer wieder in unserem Club oder auch im Coaching ja immer wieder ein großes Thema gewesen. Da gab es ja auch oft Missverständnisse dazu,
ja.
dass das getrennt gehalten wird von dem Vermögen der genau. Fondsgesellschaft.
Ja.
Und es hat ja auch nichts mit dem Einlagensicherungsfonds zu tun. Ich glaube, da gibt es auch mal wieder Verwechslung.
Das wird auch immer wieder verwechselt. Ja, die Einlagensicherung gilt natürlich nur für Einlagen. Einlagen sind Bareinlagen, sprich auf der Bank, auf dem Girokonto oder Tagesgeld, Festgeld. Solche Sachen zählen unter die Einlagensicherung. Bei unseren ETFs ist das leider nicht der Fall. Es wäre schön, wenn die auch bis 100.000 Euro gesichert sind, aber das ist leider nicht so. Nein.
Genau, also bei der Bank hat man diese bis zu 100.000 Euro pro Bank, pro Person Einlagensicherung. Bei den ETFs gibt es diese Sicherung des Geldes per se nicht, aber dafür hat man eben dieses Sondervermögenstatus geschaffen, damit das getrennt gehalten wird von dem Vermögen der Fondsgesellschaft. Und das ist wichtig, weil damit er nicht in die Tasche gegriffen wird. Das kommt ja ab und an mal vor, ne? Hatten wir jetzt kürzlich gehabt bei unseren Freunden von FTX. Sam Bankman-Fried grüßt jetzt aus dem Knast. Und der hat ja auch so ein bisschen seine Sachen vermischt und das wollen wir ja hier vermeiden. Und das soll mit diesem Sondervermögenstatus sichergestellt werden. Und wir sind da ehrlich gesagt auch gar keine im öffentlichen Fondsbereich ETF-Segment, auch keine Schadensfälle bekannt. Fällt dir da spontan was ein dazu? Nee, kenne ich eigentlich auch nicht. Genau, du hast eben schon mal gesagt, es kann natürlich aber schon sein, dass die Fondsgesellschaft pleite geht. da kann man dann, man liest dann vielleicht in der Presse, ja, man hat einen Fonds irgendwo gekauft und dann sind die nicht mehr da. Da kann ja dann doch sein, dass man die ein oder anderen Panik verfängt. Gibt es dann Grund zur Panik oder was sollte sie dann in so einem Falle tun?
Im Prinzip gibt es dann keinen Grund zur Panik. Normalerweise oder in der Regel übernimmt dann auch einfach eine andere Fondsgesellschaft die Verwaltung von den ETFs. Und dann kann man sich natürlich aussuchen, entweder ich bleibe einfach dabei und akzeptiere halt, dass eine neue Gesellschaft meine ETFs verwaltet oder ich verkaufe, wenn es unbedingt sein muss. Aber gerade bei ETFs muss man ja auch sagen, da ist das Gute, die Wertentwicklung des jeweiligen ETFs ist ja weiterhin durch die Index-Performance bestimmt, ja. Mhm. Also deswegen ist es im Grunde genommen eher egal, bei welcher Fondsgesellschaft der ETF liegt. Im Gegensatz zu aktiven Fonds, wo ja durchaus man sagen kann, okay, hey, dieser oder jener Manager hat das oder Managerin hat das gut gemacht und ich möchte da bleiben, ja. Mhm. Und dann ist es natürlich was anderes. Aber gerade bei ETFs spielt es ja eigentlich keine große Rolle.
Ja, eine nachrangige Rolle. Also da ist jedenfalls keine Alarmstimmung angesagt. Also ich hatte das jetzt selber bei mir, weil ich unter anderem bei Credit Suisse vor ganz langer Zeit einen Fonds von denen gekauft hatte. Es war kein ETF und der lag noch bei mir im Depot. Und das ist ja bekannt, dass die Bank und die Fondsgesellschaft auch, die gibt's ja nicht mehr und die sind ja aufgegangen in der UBS. Ich habe das dann aufgelöst, diesen Fonds, weil ich den eben nicht mehr gebraucht habe. Was man natürlich in solchen Fällen hat, würde ich mal sagen, ist wahrscheinlich Verzögerung teilweise.
Ja.
Ja, weil dann eben die Abwechslungsprozesse langsamer sind. Das ist mir da auch aufgefallen. Aber mein Geld habe ich bekommen, das war kein Problem. Also so.
Ja.
Aber genau, man muss dann so ein bisschen dann ein Auge drauf haben, weil dann kriegst du ja irgendeine Meldung wahrscheinlich von der Direktanlagebank, dass da ein Eigentümerwechsel stattgefunden hat. Aber es kommt ja generell auch mal vor, dass ein ETF auch aufgelöst wird. Das kann man ja auch nicht von der Hand weisen. Kann ja verschiedene Gründe haben, ja, ob jetzt nicht genügend Volumen in dem Fonds waren, dass sich's nicht gerechnet hat für die Fondsgesellschaft oder die Fondsgesellschaft muss ja nicht pleite gehen, die werden ja auch gerne mal aufgekauft, kommt ja auch vor. Ja. Was rätst du denn in so einem Falle, wenn das passiert?
Das ist tatsächlich ja zuletzt auch bei Amundi passiert, haben wir beispielsweise auch im Newsletter thematisiert. Also wer da Abonnent oder Abonnentin ist, wird sowas hoffentlich dann auch mitbekommen. Aber ich gebe dir recht, da muss man auf jeden Fall irgendwie auch ja die Augen und Ohren offen halten, wenn man eben sein Geld angelegt hat. Und es kann natürlich auch sein, dass der Fonds oder ETF liquidiert wird. Kann ja auch bei der Pleite so sein, dass also im Falle dieser Pleite. Aber so wie du sagst, eben auch im Falle von Amundi war es jetzt ja nicht, weil Amundi pleite war, sondern ich glaube, da lag es auch am Volumen oder die haben einfach ihre ETF-Palette einfach überarbeitet. Sowas kann kommt natürlich auch immer sein.
Genau, ne? Produkte werden angepasst.
Ja. Genau. Und das ist dann natürlich, ja, im ersten Schritt irgendwie klingt irgendwie ein bisschen beunruhigend, Liquidation vom ETF, Hilfe. Aber auch das ist kein Weltuntergang. Es gibt im Prinzip dann drei Optionen. Entweder ich warte einfach darauf, dass das Ganze passiert. Also ich warte darauf, dass der Fonds oder ETF liquidiert wird. Dann wird der einfach irgendwann automatisch verkauft. Oder ich verkaufe vorher. Dann habe ich natürlich etwas mehr Kontrolle. Also verkaufen im Falle einer Liquidation muss ich, also früher oder später sowieso. Mhm. Eine dritte Option ist natürlich, dass der ETF mit anderen ETFs oder mit einem anderen ETF verschmolzen wird. Das war jetzt zum Beispiel bei Amundi der Fall. Die haben das dann verschmolzen mit anderen ETFs und informieren dann natürlich aber auch ihre Anleger. Und wie gesagt, wir haben es auch nochmal aufgegriffen. Also man bekommt das dann auch hoffentlich irgendwie mit. Bei Amundi gab es zum Beispiel auch eine Hotline. Da konnte man dann Fragen stellen, anrufen und so weiter. Also das ist zumindest, finde ich, schon mal die gute Nachricht. Man wird da jetzt nicht mit alleine gelassen, ja. Und wenn der ETF dann mit einem anderen verschmolzen wird, dann gibt's bestimmte Dinge zu beachten. Da sollte man einfach ein bisschen ein Auge drauf werfen. Also wie sieht die Kostenstruktur aus? Werden die Kosten
höher?
Des
neuen Produktes dann.
Genau, des neuen Produktes. Steigen meine Kosten oder gibt es andere Veränderungen? Wird er vielleicht sogar günstiger? Im Falle von Amundi gab es zum Beispiel auch dann eine Meldung und da wurde das 1:1 also dezidiert erklärt, wie genau sieht es aus bei den Kosten und so weiter. Dann ist natürlich der Ertragsverwendung, wenn ich einen thesaurierenden ETF hatte, bleibt das der Fall oder ist der neue dann ausschüttender vielleicht? Replikationsmethode, also diese klassischen Sachen, die man auch bei der ETF-Auswahl immer beachtet, die muss man eben dann in dem Fall nochmal checken, ja. Dann ist natürlich auch die Frage, ist die Strategie des neuen ETFs ähnlich? In der Regel ist das so, ja. Also in der Regel verändert sich da ja auch nicht viel. Aber trotzdem einfach nochmal drauf achten. Und wichtig ist natürlich auch, wenn man einen Sparplan eingerichtet hat, dann sollte man mit seinem Depotanbieter kurz klären, wie funktioniert das? Wird es auf den neuen ETF dann einfach übertragen? Muss man selber irgendwie aktiv werden? Außerdem sind auch mögliche steuerliche Auswirkungen wichtig zu beachten. Das gilt besonders bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen und das ist ja oftmals gar nicht mal so unwahrscheinlich. Von daher, da sollte man auf jeden Fall nochmal ein Auge drauf haben und prüfen, muss ich da vielleicht auch meinen Freistellungsauftrag anpassen oder ähnliches. Mhm. Also das sind so ein paar Dinge, die man dann beachten muss.
Was meinst du mit grenzüberschreitenden Verschmelzungen?
Ja, wenn der eine ETF in einem anderen Land quasi beheimatet ist, dann kann das passieren, dass es dann steuerliche Auswirkungen hat.
Aha, okay. Also man sollte einfach, wenn man eine Meldung bekommt, entweder vom Fondsgesellschaft selbst oder von der Depotbank, dass da jetzt was passiert ist, einfach mal genau gucken, ja, will ich dann dabei sein bei dem neuen ETF? Oder will ich ihn lieber selber verkaufen oder warte, bis es aufgelöst wird? Da muss man dann, wenn man nichts tut, wird der wahrscheinlich aufgehen in dem neuen Produkt, genau. In dem neuen ETF. Also hat man nicht zwingend Handelsdruck, aber man sollte einfach da mal hinschauen, ob das dann noch zu dir persönlich passt. Du hast ja ein paar Sachen angesprochen eben. Und wenn man dann einen Sparplan hat, eventuell nochmal reingucken, ob da auch was anzupassen ist bei der.
Ja, und im Zweifelsfall würde ich tatsächlich dann auch einfach diese Hotlines ausnutzen und da anrufen und fragen. Das kostet ja nichts. Also die waren jetzt auch kostenlos. Von daher, das schadet ja auch nicht.
Mhm. Ich bin jetzt nicht ganz vertraut mit diesen vielen Verschmelzungen. Ich habe das mitbekommen, aber mich hat das jetzt mit meinen ETFs von Amundi da nicht betroffen. Aber ich glaube, die haben ja damals auch einen anderen Anbieter gekauft, Luxor. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich der Grund war, ne?
Ja.
Warum
die
Palette zusammengelegt habe, weil die sehr ähnlich waren.
Das meinte ich mit, die Palette wird dann angepasst.
Okay.
Ja.
Das war jetzt nicht unbedingt zum Nachteil, sondern eben.
Das ist halt so ein klassischer Fall, in dem man sieht, das ist nicht unbedingt eine schlechte Nachricht oder heißt, ist kein Drama gleich, ne?
Mhm. Ja, absolut. Aber wir wollten ja hier mal gucken, was da so alles passiert in so einem Falle. Und wenn ihr dazu auch nochmal konkrete Fragen habt, könnt ihr natürlich auch gern zu unserem Hermanni-Club kommen, da sind Simon und ich auch dabei an Stellen, da könnt ihr auch eure Fragen beantworten. Ein anderer Aspekt vielleicht nochmal ist jetzt auf Ebene der Depotbank, ja, weil man weiß ja, ne, wenn du ein ETF kaufst, brauchst du ja ein Depot, um das zu verwalten und was gäbe es dann da zu beachten?
Das ist eigentlich ähnlich. Also auch die Depotbank hat natürlich keine Besitzansprüche an unsere ETFs oder ähnliches. Also ich meine, im Falle der Bank wäre dann, also bei Einlagen würde dann hier wieder der Einlagensicherungsfonds dann natürlich greifen. Bei den Wertpapieren ist es nicht so, aber die Depotbank hat deswegen keine Besitzansprüche. In der Regel hat man dann auch da die Möglichkeit, in irgendeiner Form das Depot zu übertragen oder ähnliches. Das ist natürlich das Gleiche, wie du gesagt hast, eben mit den Wartezeiten, das kann natürlich immer zu Verzögerungen in irgendeiner Form kommen. Und schön ist es nie, aber zumindest die gute Nachricht ist, es ist dann nichts verloren oder so. Man hat halt vielleicht mal ein bisschen Arbeit damit und es ist sicher irgendwie ein bisschen nervig, aber man kann das dann in irgendeiner Form übertragen und wird natürlich auch informiert und so weiter. Also muss man sich keine Sorgen drum machen.
Genau, das ist im Hintergrund passiert dann einiges, weil die werden dann irgendwie aufgefangen von jemand anders und dann gäbe es Übertragungen und das dauert dann natürlich, das ist immer wieder bei dem Thema, ne? Dann brauchst du wieder ein bisschen Zeit, um das alles wieder, dass das alles wieder richtig aufgegleist ist. Und aber das sollte jetzt kein Verlust für dich bedeuten als Einzelperson, als wenn du so ein ETF gekauft hast. Es gibt natürlich auch die Fälle, wo, du hast es eingangs schon ein bisschen angesprochen, da hat man ja immer ein Investmentrisiko. Ja, das ist ja klar, das ist auch, worüber wir hier mal sehr viel sprechen. Was passiert denn jetzt, wenn so eine Aktiengesellschaft in so einem ETF pleite geht? Das kommt ja auch vor.
Genau, das ist dann der Fall, wie du sagst, von dem ich dann am Anfang gesprochen habe. Dafür gibt es natürlich keine Absicherung. Also das ist halt das Risiko, das wir als Anlegerinnen haben. Aber ja, also in dem Fall, wenn jetzt eine Aktiengesellschaft pleite geht, in der Regel sind in so einem ETF ja mehrere hundert, wenn nicht über 1000 Werte enthalten. Da macht eine Aktiengesellschaft sicher nicht den Unterschied. Also wahrscheinlich merkst du das nicht mal. Ja,
wenn es ein ganz großer Titel ist, dann würde man das vielleicht merken.
Ja, dann vielleicht.
Tipp in der Performance, aber das ist ja auch der Zauber von Fonds und ETFs, dass du eben diversifizierst, dass nicht eine Aktie, sondern mehrere. Und ich meine, dass das vorkommen kann, haben wir ja ein prominentes Beispiel hier in Deutschland gehabt. Wirecard, mit dem DAX-Unternehmen Wirecard. Ja. Also und da ist die Welt auch nicht untergegangen, beziehungsweise die ETF-Welt ist davon nicht untergegangen. Das war zwar nicht schön, aber das ist dann eben so Teil des Risikos, sagen wir mal. Aber apropos wertlos werden, Risiko, jetzt könnten jetzt dann alle Werte, wenn man mal so Devil's Advocate spielt, alle Werte in einem ETF wertlos werden. Wie wahrscheinlich ist das denn oder rechnest du damit?
Also wertlos ist natürlich ein sehr harter Begriff, ja. Ich glaube, alle Werte im ETF wertlos werden, das wird so eine Art Apokalypse bedeuten, ja. Also aus meiner Sicht völlig unwahrscheinlich. Ist ja bisher auch nie in irgendeiner Form passiert. Also es kann aber natürlich sein, dass mehrere Unternehmen, die, wie du eben auch gesagt hast, vielleicht auch einen signifikanten Anteil haben am ETF, pleite gehen können, wobei es muss ja nicht mal die Pleite unbedingt immer sein. Es reicht ja schon, wenn der Kurs einzelner Aktien ein bisschen fällt, dann spüre ich das natürlich, das ist völlig klar. Das sehe ich dann je nachdem, was das für Titel sind, auch in der Wertentwicklung meines ETFs auf jeden Fall. Besonders in Nischenmärkten, zum Beispiel irgendwelche Tech-ETFs oder ähnliches, wo dann vielleicht auch Abhängigkeiten zwischen mehreren Schlüsselunternehmen bestehen, ja, das darf man nicht unterschätzen. Das kann natürlich schon mal passieren. Kann auch passieren, dass irgendwie eine Handvoll, das fände ich jetzt schon sehr signifikant, ja, dass die dann pleite gehen. Aber wie gesagt, also bisher hat sich der breite Markt ja irgendwie aus jeder Krise wieder erholt. Gilt natürlich nicht immer für einzelne Branchen, da muss man natürlich schon vorsichtig sein. Aber deshalb sollten ja gerade Anfängerinnen auch besonders auf eine breite und weltweite Streuung achten.
Genau, das ist jetzt für Anfänger, glaube ich, eher ein nachrangiges Thema. Aber wir haben ja auch viele Fortgeschrittene bei uns, die sich für das Thema interessieren, die nicht nur so ein Basisdepot unterhalten, sondern eben auch selber Akzente setzen in ihrem Depot. Und wenn man dann so nischigere ETFs kauft, wo dann diese Nische eben out ist, es muss ja nicht nur die einzelnen Werte sein, sondern einfach diese Nische ist out, dann und die Werte dann eben fallen, da kann es dir schon passieren, dass du 50-60% weniger auf deinem Depot hast, als du eingezahlt hast. Also ich kann das aus eigener Erfahrung berichten, wenn man einen Podcast hört. Ich habe ja auch mir zum Beispiel einen Fonds gekauft für Kryptowerte. Ja, der ist natürlich, in der Spitze war der 80% miese, standen da auf dem Depot. Ja. Ne, die hast du natürlich eingelöst, nur wenn du es verkauft hast, habe ich nicht. Ich habe gerade noch die Tage noch mal reingeschaut. Ich habe nur noch 50% miese. Ja. So, hat schon wieder ein bisschen zugelegt. Aber das sollte man eben dann wissen, dass diese dann Werte komplett pleite gehen. Und das sind ja in der Regel auch konzentriertere ETFs. Das sind dann vielleicht auch nur 50 Werte drin. Ne?
Genau,
also das ist dann wirklich schon ein bisschen was für Fortgeschrittenere. Aber vielleicht noch final, eine der Themen, die auch immer wieder ganz viel bei uns im Club oder im Coaching auch vorgekommen sind, ist eben, ist ja auch bekannt, dass ETFs unterschiedliche Arten haben, um den zugrunde liegenden Index jetzt abzubilden. Ja, also wie sie die Wertpapier kaufen. Und wir sprechen ja da bei uns im Umfeld von physischen oder synthetischen ETFs. Dabei gilt ja eigentlich, dass die sogenannten physischen replizierten ETFs, also die quasi die Wertpapiere 1:1 kaufen, die werden ja oft als sicherer eingestuft. Ja. Ne? Vielleicht kann man dazu noch was sagen, Simin, warum das so ist und ob man sich da irgendwie Gedanken machen sollte.
Ja, das ist natürlich etwas komplizierter, weil man da so ein bisschen in den Hintergrund von diesen synthetischen beziehungsweise Swap-ETFs, so werden die ja auch genannt, eintauchen muss. Die funktionieren ja so, da ist der ETF-Anbieter und der schließt einen Vertrag mit einem sogenannten Swap-Partner ab. Das ist dann in der Regel eine Bank, eine Partnerbank oder ähnliches. Und die liefert die Index-Performance. Der ETF-Anbieter kann deswegen vollkommen andere Wertpapiere, wie zum Beispiel Derivate, halten und hinterlegt diese Wertpapiere als Sicherheit bei ihrem Tauschpartner. Und dieser Tauschpartner garantiert auf Basis dieser Sicherheiten sozusagen die Index-Performance. Etwas komplizierter, aber ich glaube, wenn man das sich ein bisschen nochmal durchliest oder sich nochmal anschaut, dann kriegt man es irgendwann hier oben rein. Ja. Aber dadurch, dass da sozusagen noch so eine Art Mittelsmann oder Mittelsfrau, wir sind ja hier bei Hermanni,
zu viele Investmentbankerinnen gibt es ja leider nicht.
Genau. Dadurch, dass das dann, dass dann noch so ein zwischengeschaltete Element ist, da besteht natürlich dann auch die Gefahr, dass dieser Swap-Partner, diese Bank beispielsweise eben pleite geht. Und dieses Risiko ist eben nicht abgesichert, auch nicht durch die, durch das Sondervermögen. Und aus diesem Grund ist dann das Pleiterisiko von, die, von diesen synthetischen ETFs eben etwas höher.
Das ist ja auch gerade nach der Finanzkrise stark hochgekommen, ja. Dieses Thema. Ne? Da gab es ja viele synthetische ETFs und da hat keiner das großartig hinterfragt. Bis natürlich Lehman Brothers, ein großer Gegenpart oder einer, der viele Swaps gemacht hat, diese Tauschgeschäfte pleite gegangen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und da kam das Thema natürlich total hoch und dann wurde vielen dieses Risiko erstmal wirklich bewusst. Ne? Vorher galt das ja auch, es ist nie passiert und passiert nicht. Ne? Ja, und dann anything can go wrong, will go wrong and it did. So.
Ja.
Und das hat dann zu einem Umdenken geführt, sodass eben auch diese physisch physisch replizierten ETFs, also wo wirklich eins zu eins das gekauft wird, was draufsteht auf dem ETF, die wurden dann bedeutender und die anderen sind zurückgedrängt worden. Wobei ich denke, da auch so ein bisschen ein kleines Comeback ist von dieser, ich mal so eine halbe synthetische Nachbildung, oder?
Weil auf jeden Fall.
Oder?
Ja, klar, weil ich meine, am Ende, wie will man einen MSCI World beispielsweise physisch abbilden, wenn der irgendwie um die 1600 Unternehmen im Portfolio hat? Das ist ja gar nicht möglich, die alle bis ins letzte kleinste, das sind ja kleinste Prozentangaben, die dann da auf diese jeweiligen Unternehmen, auf die letzten fallen. Das ist ja völlig klar, dass man das nicht physisch abbilden kann. Ja, oder nur mit extrem hohen Kosten. Und das ist dann eben auch das Ding. Dann hat man eben höhere Kosten, weil es einfach aufwendiger ist.
Naja, also gibt es da so ein bisschen so eine Evolution in dem Bereich. Die kaufen dann in der Regel die ganz großen Titel alle und die hinterlegen die auch. Und so ein Bestandteil wird dann eben, sag ich mal, hinterlegt. So würde ich es jetzt mal beschreiben. Ja. Aber das führt jetzt für den Call hier heute, also für unseren Podcast hier eigentlich zu weit. Also wer Interesse hat, das nochmal genau zu verstehen, Simon, du hast ja unseren wunderbaren Kurs abgedreht, da ist das nochmal schön erläutert, auch mit Charts, weil das ist immer wieder ein Thema, eine große Frage von vielen. Aber ich hoffe, wir konnten heute da euch ein bisschen Einblick geben. Also wie ihr, glaube ich, verstanden habt, ist das Risiko in ETFs zu investieren, wenn sie breit gestreut sind, zu managen, indem ihr eine Anlagestrategie habt, ja, und eben nur Geld investiert, was ihr eben auch nicht benötigt. Es gibt eine rechtliche Grundlage für ETFs, die heißt Sondervermögen. Und aber auch das Investmentrisiko, das bleibt. Aber auch selbst, wenn ein Fonds eben mal verschmolzen wird oder aufgekauft wird von einer anderen Firma, von einer anderen Fondsgesellschaft, gibt es da Lösungen. Ich glaube, das haben wir, glaube ich, ganz gut dargestellt. Und da haben wir noch was vergessen, Simin.
Nee, das war eine schöne Zusammenfassung.
Absolut. So, und wir zwei sehen uns jetzt bald wieder im Hermanni Club. Und wenn ihr auch dabei sein wollt, ja, und ankündigen auch für diese nicht verpassen wollt, dann solltet ihr den von Simon geschriebenen Newsletter, der jeden Donnerstag rauskommt, von uns natürlich abonnieren. Ihr wisst ja auch, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und tschüss nach Köln, Simon.
Ciao.